ARD. Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Schweiz hat für heute und morgen zu einer internationalen Ukraine-Konferenz eingeladen. Erwartet werden ranghohe Vertreter aus etwa 100 Staaten. In der Abschlusserklärung zum G7-Gipfel im italienischen Bari haben sich die Teilnehmerstaaten dazu bekannt, ihre Hilfen für die Ukraine zu verstärken. Und wegen hohen Seeganges muss der vom US-Militär errichtete provisorische Pier vor dem Gazastreifen vorübergehend an die israelische Küste geschleppt werden. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 15. Juni um 7.30 Uhr. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hadert die Schweiz mit ihrer Rolle als neutraler Staat. Jetzt organisiert sie eine hochrangige internationale Konferenz, um einen Weg zum Frieden in der Ukraine zu diskutieren. Aggressor Russland ist nicht dabei. Und auch einige Moskau nahestehende Länder fehlen, allen voran China. Das Gastgeberland Schweiz hofft dennoch, mit der Konferenz einen Friedensprozess in Gang zu bringen. Aus Luzern berichtet Katrin Hondl.
An der Kulisse liegt es sicher nicht, dass die Erfolgsaussichten des sogenannten Friedensgipfels eher bescheiden sind. Der Tagungsort, das Luxusresort Bürgenstock, thront spektakulär auf einem sattgrünen Bergkamm am Vierwaldstätter See. Diplomatische Konferenzen haben hier Tradition. 2002 wurde ein Waffenstillstandsabkommen für den Sudan ausgehandelt. 2004 bemühte man sich in der Schweizer Bergidylle um eine Lösung des Zypernkonflikts, wenn auch vergeblich. Und nun versucht sich die Schweiz also wieder einmal als Friedensstifterin.
Das entspricht dieser klassischen Rolle der Erbringerin von guten Diensten, die Gastgeberin zu spielen für eine solche Konferenz. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn beide Konfliktparteien diese Konferenz nachgefragt hätten.
Sagt Thomas Greminger, Direktor des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik und früherer Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Aber der Aggressor Russland zeigt eben bislang keinerlei Bereitschaft, seinen Krieg zu beenden. Die Schweiz hat das Land auch gar nicht eingeladen zur Konferenz auf den Bürgenstock, auch wenn Außenminister Ignacio Cassis immer wieder betont,
es gibt keinen Friedensprozess ohne Russland. Das wäre naiv und eine Illusion. Die Frage ist nicht ob, sondern wann darf, kann Russland am Tisch sein.
Deshalb sei nun erst einmal Kreativität gefordert, meint der Schweizer Außenminister. Vertreter von 100 Staaten und Organisationen kommen an diesem Wochenende zusammen, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Macron und natürlich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Nur einige wichtige Länder werden fehlen, nämlich jene, die Russland nahestehen, allen voran China. Nach einem Treffen der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd mit Brasiliens Präsident Lula da Silva am Donnerstag in Genf hieß es zwar, man habe über die unterschiedlichen Perspektiven gesprochen, wie der Weg zu einem Frieden in der Ukraine angetreten werden kann. Auf dem Bürgenstock allerdings ist Brasilien nur als Beobachter dabei. Entsprechend gedämpft sind die Erwartungen vor dem Gipfel in der Schweiz. Der Weg ist das Ziel.
Stunde Null eines Friedensprozesses, das wäre das Ziel, das wir erreichen wollen.
Mit dem Frieden als Fernziel hat die Schweiz für das Bürgenstocktreffen drei thematische Schwerpunkte gesetzt: nukleare Sicherheit, Lebensmittelsicherheit und humanitäre Fragen. Zweifellos wichtige Aspekte, die aber die unter russischem Dauerbeschuss leidende Ukraine dem Frieden kaum näher bringen werden. Die Themenwahl ist ein diplomatischer Schachzug. Sicherheitspolitik-Experte Greminger.
Diese drei Themen sind nicht die konfliktlösungsrelevanten Themen, aber eben, wenn wir einen ersten Schritt tun wollen für einen eventuellen inklusiven Friedensprozess, dann denke ich, macht es Sinn, wenn man auf Themen fokussiert, die nicht total polarisieren.
Minimalkonsens also. Unwahrscheinlich, dass nach dem Bürgenstock-Gipfel mehr vorliegen wird als wohlmeinende Absichtserklärungen und ein schönes Familienfoto. Aber es wird ein Foto sein mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky inmitten von Vertretern aus fast 100 Staaten, das somit ein Signal sendet an Russland, das mit viel Aufwand und Propaganda versuchte, die Konferenz in der Schweiz zu torpedieren. Ein Erfolg aber wäre das Treffen erst dann, meint der Genfer Sicherheitsexperte und Diplomat Thomas Greminger, wenn wir am Sonntagabend einigermaßen Klarheit haben, wie es weitergehen soll.
Soweit Katrin Hondl aus der Schweiz. Währenddessen endet heute in Italien ein anderes internationales Treffen. In der Abschlusserklärung zum G7-Gipfel in Bari haben sich die Teilnehmerstaaten dazu bekannt, ihre Hilfen für die Ukraine zu verstärken. Man sei entschlossen, das Land und seine Bevölkerung weiterhin militärisch, finanziell, humanitär und beim Wiederaufbau zu unterstützen, heißt es darin. Aus Bari, Georg Schwarte.
Es ist ein eindeutiges Bekenntnis, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es nötig ist. In der 36 Seiten langen Abschlusserklärung, die am heutigen dritten und letzten Gipfeltag von Italiens Ministerpräsidentin Meloni vorgestellt wird, heißt es, man werde dem von Russland angegriffenen Land weiter militärisch, finanziell und humanitär helfen. Russland, so der Appell der 7 Gipfelteilnehmer, müsse demnach seinen illegalen Krieg beenden und für den in der Ukraine angerichteten Schaden bezahlen. Zugleich warnen die Staats- und Regierungschefs in Apulien Russland erneut, einen Einsatz von Nuklearwaffen zu erwägen. Außerdem wiederholten die G7, dass alle Täter für ihre Kriegsverbrechen nach internationalem Recht zur Verantwortung gezogen werden. Zuvor hatten die Gipfelteilnehmer der Ukraine ein 50 Milliarden Darlehen für Waffen und den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. US-Präsident Biden war bereits am späten Freitagabend nach dem traditionellen Familienfoto der G7 mit allen Gästen, darunter auch Papst Franziskus, zurück in die USA geflogen.
Georg Schwarte. In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind gestern nach Behördenangaben 6 Menschen getötet worden. 4 von ihnen wurden aus den Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Stadt Schebikino geborgen, hieß es aus Moskau. Ein Mann sei in seinem Auto von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Eine Frau wurde demnach in ihrem Haus durch Raketenbeschuss getötet, teilte der Gouverneur der Region mit. Auf der ukrainischen Seite in Schostka in der Region Sumy wurde nach Angaben des Militärs eine Person getötet. Dort sind die Menschen täglich russischen Angriffen ausgesetzt. Und jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Der vom US-Militär errichtete provisorische Pier vor dem Gazastreifen wird wegen rauen Seegangs vorübergehend an die Küste geschleppt. Die Verlegung solle strukturelle Schäden verhindern, so das US-Militär. Der Pier solle zurückgeschleppt werden, sobald der Seegang es zulasse. Erst am Mittwoch hatte eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums erklärt, dass über die Anlegestelle gelieferte Hilfsgüter derzeit aus Sicherheitsgründen nicht weiter verteilt würden und am Strand des Gazastreifens liegen blieben. Nina Barth berichtet.
Die provisorische Anlegestelle im Meer vor dem Gazastreifen werde wegen des zu erwartenden hohen Seegangs aus ihrer Verankerung entfernt und zurück nach Israel geschleppt. Das hat das zuständige US-Zentralkommando mitgeteilt. Die Sicherheit der Soldaten habe oberste Priorität. In der Mitteilung heißt es außerdem, die Entscheidung, den Pier vorübergehend zu verlegen, sei nicht leichtfertig getroffen worden. Sie sei aber notwendig, um sicherzustellen, dass über den provisorischen Pier auch in Zukunft Hilfsgüter geliefert werden könnten. Sobald das Wetter es zulasse, solle die provisorische Anlegestelle wieder zurückgeschleppt und an der Küste des Gazastreifens verankert werden. Nach Angaben des Zentralkommandos sind seit dem 17. Mai mehr als 3.500 Tonnen Hilfsgüter über die Anlegestelle an Land gebracht worden. Vor knapp einer Woche hat das Welternährungsprogramm, das die Hilfsgüter in den Gazastreifen weitertransportiert, die Verteilung aber vorerst gestoppt, aus Sorge um die Sicherheit seiner Mitarbeiter.
Aus Washington war das Nina Barth. Nach Angaben des amerikanischen Zentralkommandos hat das US-Militär binnen 24 Stunden eine Drohne, 2 unbemannte Überwasserfahrzeuge und 7 Radarsysteme der Houthi-Miliz im Jemen zerstört. Diese Radarsysteme ermöglichen es den Houthi, Schiffe ins Visier zu nehmen und die Handelsschifffahrt zu gefährden, hieß es zur Begründung. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen hatten erst vor 2 Tagen einen unter liberianischer Flagge fahrenden griechischen Frachter bei einem Angriff im Roten Meer so beschädigt, dass er nicht mehr manövrierfähig war. Die Houthi-Miliz greift seit Monaten Frachter an, um damit die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.